Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Wie viel Boogie-Woogie steckt in Beethoven? Eine inspirierende und auch verwirrende Frage, oder? Ich beame uns mal ins Jahr 1819, denn 1819 schickte der Wiener Musikverleger Anton Diabelli einen kleinen, selbstkomponierten Walzer an verschiedene Komponisten in ganz Österreich und er bat sie, ihm dazu je eine Klaviervariation zu schreiben. Hier das Thema des Walzers. Komponisten machten mit. Unter den Komponisten war auch Ludwig van Beethoven, der anfänglich vom Walzer wenig angetan war und sogar despektierlich vom Schusterfleck sprach, dann aber doch 33 Variationen dazu ablieferte. By the way, das Wort Schusterfleck bezog Beethoven, so die Meinung einiger Musikwissenschaftler, wohl weniger auf das komponistische Können des Verlegers, sondern vielmehr auf das niedere Genre der Tanzmusik, also den profanen Walzer. Dieses riesige Werk seiner 33 Variationen, das neben sich nur noch Bachs Goldberg-Variationen duldet, entstand also im Zusammenhang mit einer originellen Idee des Verlegerkomponisten Diabelli. Beethovens geradezu bestürzende große Anzahl von 33 Variationen erklärt sich vermutlich nicht nur daraus, dass Beethoven den 50 bekannten Tonsetzern in der Quantität der Produktion allein gegenübertreten wollte. Es deutet vielmehr auch darauf hin, dass Beethoven dieses Thema zur Demonstration seines musikalischen Reichtums in Anspruch nehmen wollte. Diabelli scheint das auch verstanden zu haben, denn 1824 veröffentlichte er unter dem Titel Vaterländischer Künstlerverein Erste Abteilung Beethovens Werke für sich, während in der zweiten Abteilung dann die anderen 50 Einzelvariationen erschienen, darunter eine sehr reizvolle von Franz Schubert und eine des damals 13-jährigen Franz Liszt. So machte Beethoven wortlos klar, dass er nicht gesonnen war, sich unter die 50 bekanntesten Komponisten rechnen zu lassen, sondern eine Kategorie für sich zu bilden wünschte. Rudolf Buchbinder, ein österreichischer Pianist, der als einer der großen Beethoven-Interpreten verstanden wird, sagt in seinem Buch »Der letzte Walzer«: »Für mich wird in den Diabelli-Variationen die Größe Beethovens deutlich. Humorvoll, wütend, melancholisch und swingend. Es gibt keinen Seelenzustand, den Beethoven hier nicht beschreibt. Außerdem sind die Diabelli-Variationen Musik über Musik.«
Thank you.
Auf die Frage, wer Beethoven war, scheint mir eine eindeutige und auch klare Antwort schwer zu fallen. Auf jeden Fall war Beethoven ein Kind seiner Zeit. Ja, einer Zeit, die sich im andauernden Wandel befand. Und zieht man die Parallelen zu unserer heutigen Zeit, so ist ja auch unsere Zeit immer wieder im Wandel begriffen. Die Welt verändert sich und das ist auch gut so. Doch zu Beethovens Zeiten wurde seine Welt aus den Angeln gehoben und in Frage gestellt. Beethoven wuchs in Bonn auf, wo Köln auf Kurfürsten eine aufgeklärte und auch liberale Politik betrieben und er ging schließlich nach Wien, das damals bereits die Weltstadt war, die musikalische Weltstadt. Dort wurde der moderate Kaiser Leopold II. Gerade von seinem Sohn Franz II. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches beerbt, der die humanistische Reform des Vaters schnell verwarf. Beethoven erlebte wie Napoleon Bonaparte mit dem Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch Europa tobte und unterstützte den Franzosen als Hoffnungsträger des Humanismus, bis der sich am 2. Dezember 1804 in Paris selbst zum Kaiser der Franzosen und im folgenden Jahr in Mailand zum König der Italiener krönte und Beethoven, so das Wort, das man ihm in den Mund legt, angeblich erkannte, dass Napoleon auch nur einer sei, wie alle anderen. Beethoven erlebte das Ende der alten europäischen Ordnung und die Neuordnung Europas beim Wiener Kongress, für den Österreichs Außenminister Metternich Unsummen an Geld ausgab, um die Gäste aus aller Welt zu unterhalten. Das damalige Kulturangebot wurde unter anderem vom Walzerkönig Johann Strauss gestaltet. Und all diese existenziellen Umbrüche, die Beethoven erlebte, beeinflussten natürlich auch seine Musik. Doch nicht nur die Zeitläufe bestimmten den Klang eines Komponisten, sondern auch dessen jeweilige Auftraggeber. Beethoven lebte von musikbegeisterten Zeitgenossen wie Graf Ferdinand von Waldstein, der ihn in Bonn unterstützte. Das neue Bürgertum und der Adel waren die aufsteigende Klasse und verlangten, anders als zuvor die Kirche, Musik, die auffiel, die größer, radikaler und provokanter war als alles andere zuvor. Dennoch schrieb Beethoven natürlich auch für amtierende Machthaber und Könige, unter anderem für Zar Alexander I., Preußens König Friedrich Wilhelm II. Und den König von Schweden. Und es gab auch Zeiten, in denen die Liebe sein Auftraggeber war und er komponierte für Damen, die sein Herz gewonnen hatten. Außerdem spielte Beethoven regelmäßig auf den damals beliebten Klavierduellen, bei denen er andere Pianisten durch seinen Einfallsreichtum und seine technische Qualität quasi von der Bühne fegte. All diese verschiedenen Auftraggeber bestimmten die Vielfalt seiner Kompositionen. Beethovens Mut, sich in seinen Kompositionen durchaus Freiheit von allen Zwängen zu nehmen, ist auch in den Diabelli-Variationen zu erkennen. Denn in diesen 33 Variationen folgt er keinem Zeitgeist, befriedigt keinen Repräsentationsanspruch eines adligen Gönners oder eines politischen Herrschers und zielt auch nicht darauf ab, möglichst oft in den Wiener Salons gespielt zu werden. Nein, dafür sind die Variationen schlicht zu kompliziert. Musikhistoriker werfen häufig die Frage auf, warum Beethoven sich ausgerechnet von einem eher simplen Walzer wie dem von Anton Diabelli zu einem doch sehr komplexen Werk inspirieren ließ. Die zusammengefasste Antwort Rudolf Buchbinders darauf ist kurz und knapp. Weil Diabellis Verlag Beethoven in keine Richtung drängte, weil die Einfachheit des Themas ihm, also Beethoven, Freiheit gab und weil Beethoven offenkundig Spaß daran entwickelte, das Material Diabellis auf seine Möglichkeiten hin zu untersuchen, und dabei wurde er von keinen Verpflichtungen getrieben, sondern allein von den Möglichkeiten, die ihm die Noten und seine Fantasie boten, inspiriert. Thank you. Und wieder können wir Parallelen von der heutigen Zeit zur Zeit Beethovens ziehen. Wie auch heute Marketing, Public Relation und Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig ist, war es das auch zu Beethovens Zeiten. Und Anton Diabelli war ein regelrechtes Marketinggenie. Denn schon sein Name ist ein großer Marketing-Clou, der von seinem Vater erfunden wurde. Der, um seine Karriere als Musiker zu beflügeln und der italienischen Mode gerecht zu werden, seinen Nachnamen De Mont, er stammte aus Oberösterreich, in Diabelli umbenannte. Ein Umstand, der seinem Sohn später sicherlich auch geholfen hat. Und dann kam eben noch seine geniale Idee hinzu, seinem jungen Musikverlag durch 51 Variationen seines Walzers Bekanntheit zu verschaffen. Das war in zweifacher Hinsicht sehr geschickt von Diabelli. Vereinte er zwei Modeerscheinungen. Erstens den Walzer, der in den Ballsälen Wiens getanzt wurde, und zweitens die Kunst der Variation, die sich in den bürgerlichen Salons und Wohnstuben großer Beliebtheit erfreuten. Als jedoch Diabelli Beethovens Variationen in den Händen hielt, muss ihm das Herz in die Hose gerutscht sein, denn es ist ihm sicherlich sogleich bewusst gewesen, dass es sich bei diesem Werk um schier unspielbare Musik handelt. Musik bzw. Noten, die nicht dazu geeignet waren, die Salons zu erobern oder auf der Straße gepfiffen zu werden. Beethoven hatte dem Verleger intellektuelle Kopfmusik geliefert, man könnte vielleicht sogar sagen Rohkost fürs Hirn. Einen in Noten gegossenen Diskurs über die Philosophie und die Geschichte der Musik, über die Grenzen der Harmonien hinaus und eine vollkommene Neuerfindung der Variation. Das Marketinggenie Diabelli verkaufte Beethovens Variationen folglich als Superlativ und pries sie in den höchsten Tönen als Meisterwerk, das in der Musikgeschichte so noch nie dagewesen sei, an. Sodass jeder Kulturbürger in Wien begriffen hatte, Beethovens Diabelli-Variationen sind ein Must-Have. Von Beethoven wird gerne das Bild des wahnsinnigen Genies gezeichnet. Das Bild des andauernden und wütenden Messis, der zwischen halbleeren Weinflaschen mit der Welt und seinem Werk ringt und hadert. Des Wüterichs, der alle und jeden auf den Straßen Wiens ankeift und über 60 Mal allein in Wien umgezogen sein soll. Ein Bild, in dem sicherlich ein Fünkchen Wahrheit steckt. Aber es kursieren eben auch viele andere Geschichten, die zeigen, dass Beethoven ein Mensch aus Fleisch und Blut war. Ein Mann mit Sehnsüchten, Krankheiten, Defiziten, auf der Suche nach Liebe und durchaus mit Humor. Im Folgenden ein paar kleine Beethoven-Anekdoten. So soll Beethoven jeden Morgen seinen Kaffee aus genau und von ihm eigenhändig abgezählten 60 Kaffeebohnen genossen haben. Und diesen Kaffee trank Beethoven üblicherweise, nachdem er sich mit kaltem Wasser gewaschen hatte. Kaltes Wasser schien ihn zu stimulieren, denn immer wieder ist in Berichten davon zu lesen, dass Beethoven seinen Kopf in eisiges Nass tauchte, um besser denken und komponieren zu können. Oder wirklich gruselig die folgende Anekdote. Der Name Beethoven wurde vererbt. So hieß schon sein Großvater Ludwig van Beethoven und auch sein älterer Bruder wurde so genannt. Nur verstarb dieser ältere Bruder 6 Tage nach seiner Geburt und sein Name ging dann auf den später geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven über. Wie groß ist die Bürde eines Menschen, das Leben und den Namen eines anderen tragen zu müssen? Beethoven verließ die Schule mit 11 Jahren. Das hatte Auswirkungen auf grundlegende Dinge, unter anderem auf seine Rechtschreibung. So begann Beethoven Worte oft mit Großbuchstaben, nicht weil sie Nomen waren, nein, sondern weil er das jeweilige Wort für wichtig erachtete. Außerdem hatte er die Grundrechenarten Multiplikation und Division nie richtig gelernt. So sollen sie ihm bis ins Alter Kopfzerbrechen bereitet haben. Beethoven war ein begnadeter Improvisator. Der britische Pianist Johann Baptist Cramer soll einmal gesagt haben, wer Beethoven nicht improvisieren gehört hat, weiß nicht, was Improvisationen sind. Dagegen hasste Beethoven Klavierunterricht geben zu müssen. Einzige Ausnahme wirklich talentierte Schüler oder hübsche Schülerinnen, denen er dann auch gerne eine Komposition widmete. Und last but not least wurden 1977 Datenplatten mit Beethovens 5. Symphonie ins All geschossen. Die sogenannten Voyager Golden Records wurden an interstellaren Raumsonden angebracht und sollen angeblich die nächsten 500 Millionen Jahre überdauern. Gern möchte ich noch einmal auf die Bezeichnung Schusterfleck, wie Beethoven anfänglich den Walzer Diabellis genannt hatte, zurückkommen. Im folgenden Auszug eines Briefes Beethovens an Diabelli wird Beethovens Lust an Provokation, seine spielerische Überheblichkeit und auch sein durchaus böser Humor offenbar. So schreibt Beethoven an Diabelli: Bester Herr, wozu wollt ihr denn noch eine Sonate von mir? Ihr habt ja ein ganzes Heer Komponisten, die es weit besser können als ich. Gebt jedem einen Takt. Welch wundervolles Werk ist da nicht zu erwarten. Es lebe dieser österreichische Verein, welcher den Schusterfleck meisterlich zu behandeln weiß. Gehabt euch wohl, euer alter Amicus Beethoven. Thank you. 30 Jahre lang blieben die Diabelli-Variationen ungehört, da sie auch nach Beethovens Tod erst einmal nicht aufgeführt wurden. Es lag nicht zuletzt an der Komplexität der Komposition. Darüber hinaus kursierte immer noch die Theorie, dass Beethoven dieses unspielbare Werk nur komponieren konnte, weil er ertaubt war. Es hätte Beethoven gereicht, so hieß es, Stücke wie die Diabelli-Variationen vor seinem inneren Ohr zu hören. Ihre reale Auswirkung sei ihm total egal gewesen. In dieser Theorie wird der Gehörverlust Beethovens also zu einem musikalischen Vorteil umgedeutet. Nichts zu hören hätten Beethoven Freiheiten für seine kompositorischen Möglichkeiten gegeben, nur so hätten Stücke wie die Diabelli-Variation überhaupt entstehen können. Rudolf Buchbinder glaubt an diese Theorie nicht. Seine Gedanken dazu formuliert Buchbinder so: Ich bin der festen Überzeugung, dass Beethoven, der ja ein exzellenter Pianist war, es stets darauf abgesehen hat, dass seine Musik auch gespielt wurde, dass sie gehört wurde, dass sie physisch erklang, dass sie in die Welt gestellt wurde. Reisen bildet, so heißt es, denn Reisen erweitert den eigenen Horizont. Wir Menschen entwickeln unsere weitere Perspektive, lernen andere Kulturen, Traditionen, Gebräuche und vor allem Menschen kennen. Andere fremde Kulturen bereichern, sind ein Schatz. Ein Großteil der Kultur wurde von sogenannten Globetrottern hervorgebracht, so heißt es, von Dichtern, Malern, Komponisten und Denkern, die auf ihren Reisen die Welt gesehen haben, die einen weiten und offenen Blick auf die Menschen hatten. Was wäre Goethe ohne seine Italienreisen gewesen? Was wäre gewesen, wenn Mozart oder auch Clara Wieck als Kinder oder wenn Franz Liszt als kapriziöser Pianist nicht quer durch Europa gereist wären? Was wäre Händel ohne London gewesen? Und doch, wenn ich es recht betrachte, gab es auch Komponisten, Musiker, die eben doch nicht reisten. Also die Welt zumindest nicht real bereisten, so zum Beispiel Johann Sebastian Bach, der Deutschland nie verlassen hat, aber eben in Deutschland reiste. Wie auch Beethoven, der seine Welt nicht in der Kutsche, sondern eher in Gedanken bereiste. Letztlich sind es, neben einigen Aufenthalten in Prag, Dresden und Berlin, nur zwei Städte, in denen er zu Hause war. Seine Geburtsstadt Bonn und Wien. Das Fun von Beethovens Namen lässt auf Internationalität schließen. Es stammt von seinen flämischen Vorfahren. Aber schon Beethovens Großvater war Bonner und Beethoven wurde in der Bonngasse 515, die heute die Nummer 20 trägt, in einer kleinen Wohnung im Gartenflügel geboren. Vom Bonner Kapellmeister wurde Beethoven unterrichtet und bereits mit 14 Jahren war er als Organist in der Hofkapelle angestellt. Er war also ein echter Bonner Bub. Seine Förderer und Mäzene ahnten allerdings, dass eine internationale Karriere nur mit einem weiteren Horizont möglich war und schickten Beethoven nach Wien. Hier sollte Beethoven den großen Mozart treffen. Wie genau diese Begegnung der Giganten im Jahr 1786 abgelaufen ist und ob sie überhaupt stattgefunden hat, tja, das weiß man nicht so genau. Dass Mozart über Beethoven gesagt haben soll, er wird in der Welt noch Reden von sich machen, gehört zu einem der vielen und unauslöschlichen Beethoven-Mythen. Als Beethoven nach Bonn zurückkehrte, musste er schnell erwachsen werden. Zunächst starb seine Mutter. Sein Vater, der dem Alkohol zugeneigt war, wurde vom Dienst suspendiert und entmündigt. Und mit nur 17 Jahren war Beethoven plötzlich das Familienoberhaupt und für seine Geschwister verantwortlich. In seinem Fall waren es demnach wohl weniger die Reisen als vielmehr die Realitäten seiner Familie und eben das schnelle Erwachsenwerden, das den jungen Beethoven formte.
Thank you.
1792 kam dann die Welt zu Beethoven. Niemand Geringeres als Joseph Haydn machte auf der Heimreise von London nach Wien Stopp in Bonn. Er traf Beethoven in Bad Godesberg und die beiden beschlossen einen weiteren Studienaufenthalt Beethovens in Wien. Beethovens Förderer Graf Waldstein übernahm die Kosten und Waldstein hoffte, dass Beethoven Mozarts Geist aus Haydns Händen empfangen würde. Wien bot Beethoven eine neue Chance. Dass er nie wieder nach Bonn zurückkehren sollte, ahnte er damals vermutlich nicht. Ich nannte diesen Podcast Wie viel Boogie-Woogie steckt in Beethoven. Mit den folgenden zwei Variationen, die dann auch diesen Podcast beenden werden, möchte ich darauf zurückkommen. Doch keine Sorge, die restlichen 16 Diabelli-Variationen werde ich in einem weiteren, und zwar zweiten Podcast zu Beethovens Walzer-Variationen vorstellen und natürlich wieder mit der einen oder anderen Anekdote und vielleicht auch dem einen oder anderen Mythos versehen. Doch zunächst zum Boogie-Woogie in den Diabelli-Variationen. Boogie-Woogie ist ein Musikstil, der vielfach auf dem Klavier solo und häufig in hohem Tempo gespielt wird. Er wurde im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den USA geboren. Afroamerikanische Blues-Musiker versuchten die Möglichkeiten der Gitarre auf das Klavier zu übertragen. Gekennzeichnet ist daher der Boogie-Woogie durch das Blues-Schema, durch rollende Bässe, durch Blues Notes und besonders durch Offbeat-Figuren in der rechten Hand, die von Trillern und Tremoli durchsetzt sind. Tatsächlich existiert all dies bereits in Beethovens 16. und auch 17. Diabelli-Variation und sie wird deshalb von einigen Interpreten daher Boogie-Woogie-Variation genannt. Vielleicht ist es nicht unwichtig, sich bewusst zu machen, dass wir mit der 16. Variation, die gerade zu hören war, quasi in der Mitte des Variationenzyklus Beethovens angekommen sind. Es ist sicher kein Zufall, dass Beethoven die Variation 16 und 17 verbindet. Denn die 16. Variation hat keinen wirklichen Schluss. Ihre musikalische Aussage wird nicht beendet, sondern eher direkt in die Variation 17 übergeleitet. Durch diesen fließenden Übergang, also ein Komma anstatt eines Punktes, zeigt Beethoven, nichts ist dem Zufall überlassen. Thank you. Genau hier, also zwischen der 16. und 17. Variation, ist Halbzeit, der 33 Variationen von Beethoven. Er zieht diese beiden Variationen zusammen und ich bin geneigt zu sagen, er zieht sie zu einem Swing zusammen. Der Charakter des Boogie-Woogie, den Beethoven als solchen ja noch gar nicht kennen konnte, lässt mich nun freudig und beschwingt aufhören, im doppelten Sinne des Wortes. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuche.